etwas passiert, aber in einer von Gott geliebten Welt. Und auch dieses Kind ist von Gott geliebt und wir lieben es. Ein zweiter Gedanke. Paulus und Silas sitzen auch im Gefängnis. Ähnliche Situation wie bei Johannes. Aber wir lesen im Neuen Testament davon, dass sie sangen und Gott lobten, so wie wir das gerade getan haben. Und die anderen Gefangenen hörten zu. Und selbst als die Türen aufsprangen und sie eigentlich abhauen konnten alle, blieben die zusammen und hörten Paulus und Silas weiter zu. Was will ich damit sagen? Manche Menschen sind gefangen, um anderen Gefangenen helfen zu können. Manche Menschen sind gefangen, um anderen Gefangenen helfen zu können. Ich könnte von etlichen erzählen, die unsagbares Leid tragen, aber dabei für viele zum Segen wurden. Vor 2 Jahren haben wir die goldene Hochzeit meiner Eltern gefeiert. 26 Jahre vorher, hat man meiner Mutter noch kein ganzes Jahr mehr zu leben gegeben. Wir haben die Silberhochzeit gefeiert vor 27 Jahren und vor 2 Jahren die goldene Hochzeit. Sie hat Krebs, Knochenkrebs, sie leidet unendlich, Schmerzen überall, seit so vielen Jahren, aber sie lebt. Und in dieser Zeit ist sie Menschen zum Segen geworden, die sie nie getroffen hätte, wenn sie dieses Leid nicht hätte. Anderen zum Segen werden. Das ist für manchmal nur möglich, weil Menschen selber Leid erlebt haben oder noch erleben und offen und ehrlich damit umgehen. Wenn Paulus und Silas draußen frei Gott gelobt hätten, dann hätten die keinen der Gefangenen in dem Knast davon überzeugt. Ein dritter Gedanke. Ein Rollstuhlfahrer sagt einmal: Ihr mögt mich bedauern und bemitleiden, aber ich will euch eines sagen. Wenn der Rollstuhl nicht wäre, wäre ich nicht bei Gott. Dann hätte ich Gott nie kennengelernt. Das war die Erfahrung dieses jungen Mannes und darum hilft sie ihm. Das ist mir ganz wichtig. Vorsicht, nicht zu jemandem sagen, du brauchst das und das, um Gott kennenzulernen. Das ist vielleicht so, aber dann wird er es selber erfahren. Manchmal gebraucht Gott Leid, um Menschen zu sich zu führen. Und ein vierter Gedanke, manches Leid ist ja auch selbst gemacht. Ich habe gesehen, ihr startet im September auch einen Alpha-Kurs. In unserem Alpha-Kurs gehe ich kurz auf diese Frage ein, auf diesen Punkt ein und gebrauche das zugegeben plakative Beispiel von dem Mann, der jeden Tag 12 bis 16 Stunden arbeitet, raucht und trinkt und so weiter und irgendwann bekommt er einen Herzinfarkt. Wie kann Gott das zulassen? Moment, schieben wir Gott nicht manches von unserer Schuld in seine Schuhe? Das Ozonloch hat Gott nicht gemacht und so weiter. Das Wichtige dabei ist mir, wenn wir an etwas selbst schuld sind, dann sagt Gott nicht, damit müsst du nun auch alleine fertig werden. Gott schiebt uns nicht unsere Schuld in die Schuhe und sagt, damit habe ich nichts zu tun, sondern hier gilt sein Angebot der Vergebung. Jesus selbst lädt sich unsere Schuld nicht in unsere Schuhe, sondern auf seine Schultern. Als er am Kreuz hängt, als er für unsere Schuld starb. Bist du dir dessen bewusst? Weißt du das, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, um sie dir zu vergeben? Und glaubst du das? Ein Junge hatte eine 6 in Rallye im Zeugnis. Als der Vater das sieht, geht er sofort zu dem Lehrer und sagt, das kann doch nicht sein, Herr Lehrer. Wie kann man denn in Religion eine 6 bekommen? Ja, sagt der Lehrer, nun, er wusste noch nicht einmal, dass Jesus gestorben ist. Ja, sagt der Vater, da müssen Sie sich schon entschuldigen, aber wir wohnen am Ende des Dorfes, wir wussten noch nicht mal, dass er krank ist. Weißt du, dass Jesus gestorben ist für deine Schuld? Für viele und vieles sind das keine Antworten, ich weiß. Es wird auch nicht alles beantwortet. Und es wird auch nicht alles weggenommen, auch nicht alles geheilt. Auch für einen Johannes nicht. Aber Johannes tut etwas sehr Entscheidendes. Er geht mit seinen Zweifeln zu Jesus. Er bleibt nicht drin stecken, dreht sich nicht im Kreis, sondern er wendet sich nach außen, er wendet sich an Jesus Christus. Er braucht dazu wegen seiner Situation andere. Oft brauchen wir das auch, andere, die uns in unserem Leid helfen, zu Jesus zu gehen. Und wie gut, dass wir nicht allein sind, dass wir Gemeinde haben und leben, Leute hier. Ihr habt das hier. Und es wird an so vielen Stellen ermutigend, ermunternd, segensvoll gelebt. Vergesst das nicht. Das ist ein Schatz der Gemeinde. Das heißt, wir müssen nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Nur den Scheinbar. Wir dürfen klagen. Wir dürfen zweifeln. Schaut euch nur mal Jeremia an, in Jeremia 20 oder Johannes hier. Habe ich mich vielleicht getäuscht? Kennst du diese Frage? Was wäre, wenn das alles nicht stimmt mit Gott und der Bibel und dem Glauben und so? Lasst uns doch offen drüber reden. Ganz offen. Warum denn eigentlich nicht? Johannes stellt diese Frage ganz öffentlich. Ich werde das nie vergessen. Viele Jahre her, ich war in einem Hauskreis und irgendwann, wir haben lange dafür gebetet, kam der Mann einer Frau endlich auch mit in diesen Hauskreis. Zum ersten Mal. Und er sagte, ich glaube an Jesus. Ich habe mich für Jesus entschieden. Und wir haben uns gefreut. Und dann hat er an diesem Abend gleich angefangen, und das ging mehrere Abende so weiter, und hat alles hinterfragt. Die einen sagten immer ganz deutlich, das ist so und so, und er sagt, das glaube ich nicht. Und ich weiß, dass viele in unserem Hauskreis damals reagiert haben, na, das geht doch nicht, der kann doch nicht glauben. Der kann sich nicht für Jesus entschieden haben. Der hat ja noch Zweifel. Und ich habe mich so unwohl gefühlt und habe dafür gekämpft, dass er seine Zweifel sagen darf. Und letztlich unterm Strich kann ich sagen, es hat uns allen in diesem Hauskreis so gut getan, neu über Dinge nachzudenken, eigene Entscheidungen zu treffen, feste Werte zu finden, eigene Meinung, Antworten auf Fragen. Johannes ging damit zu Jesus. Schauen wir uns noch an, was Jesus geantwortet hat. Jesus antwortete ihnen: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Kannst du was damit anfangen? Was wird Johannes gedacht haben, als er das dann gehört hat von seinen Freunden? Beziehungsweise, was haben seine Freunde gedacht? Das ist doch gerade das Problem, dass Johannes von Jesus Großtaten hört, aber er sitzt im Knast. Aber das wäre zu oberflächlich gedacht. Schauen wir genauer hin, wie Jesus antwortet. Ich sehe darin erstens einen Hinweis auf das, was Gott selbst sagt. Einen Hinweis auf die Schrift, auf Gottes Wort. In diesem Fall das Alte Testament, denn Jesus verwendet hier ein Zitat aus Jesaja 35. Und bei Johannes wird es dabei geklingelt haben, als er diese Antwort Jesu gehört hat. Der wird diesen Text gekannt haben. Jesus weist Johannes auf Gottes geschriebenes Wort hin. Wie so oft bei vielen anderen Situationen und gerade in Anfechtungen übrigens tut er das und bei Zweifeln. Gerade wenn unsere Gefühle ganz unten sind, nur negativ. Wenn wir denken, unser Beten bleibt an der Decke hängen, dann ist es ganz wichtig, dass wir etwas schwarz auf weiß haben, die Bibel, das Wort Gottes. Die Bibel ist nicht abhängig von Gefühlen, Gottes Wort ändert sich nicht. Und woran könnten wir uns festmachen, wenn nicht hier? Gefühle sind Schwankungen unterworfen, Gottes Wort nicht. Vielleicht hast du genau diese Frage. Wenn ich rede mit Gott, bete, dann bleibt das doch, das geht doch nicht weiter über die Decke. Gottes Wort sagt ja dann, was Jesus sagt. Er sagt, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich bin bei euch, hier. Es braucht gar nicht über die Decke zu gehen. Ich höre es hier. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. So heißt es in Markus 13. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Zweitens sehe ich einen Hinweis von Jesus an Johannes auf Gottes neue Welt. Das Größte kommt noch. In diesem Kapitel in Jesaja 35, wo er zitiert, steht dieser Vers im Zusammenhang mit einem großartigen Ausblick auf Gottes neue Welt, die noch aussteht. Auch heute noch aussteht. Das, was du im Moment erlebst, ist höchstens das Vorletzte. Wenn diese Welt das Letzte wäre, dann würde ich nicht nur zweifeln, sondern verzweifeln. Aber sie ist das nicht. Und das ist doch nicht nur ein frommer Trost, oder? Nicht ich sage das, sondern Gott selbst. Leute, ist das für dich nur ein frommer Trost? Oder ist das unsere gelebte Hoffnung? Wir wollen, dass Gott unsere Probleme ernst nimmt, dann nehmen wir ihn doch bitte auch beim Wort und ernst. Jesus kommt wieder. Das Schönste kommt noch. Dann wird kein Leid mehr sein, wenn wir zu ihm gehören und bei ihm sind. Und drittens sehe ich einen Hinweis von Jesus auf die aktuellen Möglichkeiten Gottes. Lahme gehen, Blinde sehen und so weiter. Das passierte ja tatsächlich. Gott hat Jesus die Macht dazu gegeben. Das war ein Zeichen des Messias. Ja, er ist der Sohn Gottes. Ja, ich bin der, der da kommen soll. Ich bin der Messias, sagt Jesus damit, ohne dass er es ausspricht. Dass solche Wunder geschahen, zeigte den Menschen den Weg zu Jesus. Und auch heute hat Gott die gleiche Macht, Wunder zu tun. Menschen zu heilen, Probleme und Leid wegzunehmen. Auch heute können wir ihn darum bitten und darum beten. Gerade letzte Woche waren wir als Älteste bei einer Frau, die uns gerufen hat. Sie hat Jakobus 5 gelesen, hat gesehen, wenn jemand krank ist in der Gemeinde, rufe er die Ältesten, dass sie für ihn beten. Und wir haben es getan. Und da steht das Versprechen, dass Gott helfen wird, nicht heilen. Das steht da nicht. Das hat Gott oft schon getan. Bis heute weiß ich noch nicht, ob er das hier getan hat, aber er hilft. Und manchmal heißt das eben auch zu tragen, was zu tragen ist. Es gilt, auch heute geschieht das, dass Menschen geheilt werden, dass Gott uns aus Problemen rausnimmt und Leid löst. Auch heute geschieht das, wenn dann zeichenhaft, nicht zwanghaft oder zwangsweise. Wir leben noch nicht in Gottes neuer Welt, die ist uns verheißen. Und darum ist es Blödsinn, wenn jemand sagt, bete nur richtig oder genug, dann wirst du gesund, dann hast du keine Probleme. Gott kann, aber er nimmt nicht alles Leid. Und wenn wir fragen, warum heilt Gott den und nicht mich, dann gilt, Gott regiert. Auch wenn du da sitzt, wo du sitzt. Auch wenn Johannes im Gefängnis bleibt, so weiß er doch, Gott regiert und es geschieht nichts mit mir, was nicht seinem Plan entspricht. Das kann sehr schwer sein. Zweifellos. Denn wenn wir uns die Geschichte des Johannes zu Ende ansehen, dann sehen wir, es gibt kein menschliches Happy End. Es gibt ein Fest, aber nur bei Herodes. Er hatte Geburtstag und die Tochter der Herodias tanzt so schön, dass sie einen Wunsch frei bekommt und von ihrer Mutter angestiftet wünscht sie sich den Kopf des Johannes auf einem Tablett. Das ist horrorfilmmäßig. Und man denkt, jetzt greift Gott ein. Jetzt, aber spätestens jetzt muss doch was passieren. Aber nein, Gott lässt es geschehen. Eine Niederlage Gottes? Hat er versagt? Oder kann er doch nicht? Hat er die Sache doch nicht im Griff gehabt? Menschliche Gedanken, aber wirklich allzu menschliche. Johannes war ein leuchtendes Vorbild für viele Menschen. Er war von Gott gebraucht für einen ganz wichtigen Dienst. Und das war und ist er trotz seines grausamen Endes, was nicht das Ende war. Glaube und Zweifel schließen sich nicht aus. Genauso wenig wie Gott und Leid. Aber Gott kann uns davor bewahren, zu verzweifeln, daran zugrunde zu gehen, an Gott irre zu werden. Und dazu gehört, offen mit Zweifeln umzugehen, damit zu Jesus zu gehen und vielleicht die Hilfe von anderen dazu in Anspruch zu nehmen, sich zu melden. Bleibt nicht allein damit. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird, so sagt Jesus am Schluss. Jesus verurteilt Johannes nicht, sondern er geht auf ihn ein und am Ende steht kein Weheruf, wehe dem, der zweifelt, sondern eine Glücklichpreisung, eine Seligpreisung. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Irre werden? Was meint das? Im Griechischen steht hier das Wort Skandalon. Daher kommt unser Wort Skandal. Anstoß nehmen, die Finger davon lassen, sich Jesus zum Feind machen. Sicher scheiden sich an Jesus die Geister. Freuen darf sich, wer nicht irre wird an ihm. Der nicht die Finger von ihm lässt, der sich Jesus nicht zum Feind macht, sondern daran festhält, Jesus ist mein Freund und mein Heiland, zu dem ich kommen kann, auch mit meinen Zweifeln. Der 90-jährige Jude, damals im Radio übrigens, antwortete dem Reporter auf die Frage, wo war Gott da? Er sagte, ich machte eine eigenartige Erfahrung. In dem Moment, in dem ich in den Gewehrlauf schaute, wusste ich, Gott ist da. Amen.
Also die Weihnachtsfreude pustet sowieso keiner aus. Noch haben wir keine Weihnachtsfreude, noch haben wir die Vorfreude auf Weihnachten. Ich weiß nicht, wie viele von euch sind wie oft auf Weihnachtsfeiern gewesen in den letzten 4 Wochen sind das jetzt, oder? Wer hat mehr als 2? Okay, mehr als 5? Eine? Mehr als 20? Keine. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob sich dann so langsam ein bisschen abschleift mit der Vorfreude oder so, wenn man immer die gleichen Weihnachtslieder zu singen hat und immer wieder die gleichen Leute vielleicht auch trifft. Ich habe keine Ahnung, in manchen größeren Firmen hat man dann, als ich in der Krankenpflegeausbildung war, war das so, dass man dann immer von einer Station zur anderen ging und überall immer noch auf die Weihnachtsfeiern eingeladen war. Und im Grunde genommen traf man mehr oder weniger immer die gleichen Leute und sang auch immer die gleichen Lieder, beziehungsweise manche hatten das Singen aufgegeben und spielten immer die gleichen CDs. Vorfreude gibt es trotzdem, egal wo man herkommt, alles hat irgendwie so einen Glitzer und es wird langsam immer heißer. Wir haben noch keinen Tannenbaum, langsam wird es auch da ernst. Winterfreude haben wir gekriegt, wir haben rausgeguckt und die ersten Schneeflocken sind gefallen und es wurde weiß. Dabei hatte man mir versichert, in Wiesloch gibt es überhaupt gar keinen Winter, höchstens 2 Tage. -10 Grad, völlig undenkbar hier. Meine Frau Kerstin hat gerade schon erzählt, dass wir mit Weihnachten auch immer Wiedersehensfreude verbinden. Wiedersehensfreude, weil wir die Leute treffen, die wir gerne treffen, mit denen wir gerne zusammen sind und wo sich oft nicht so die Gelegenheiten ergeben. Das sind lauter Gründe zum Freuen. Ich habe andere noch überlegt, als ich mich auf den Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich dann Freude eingegeben bei auf einer Internetseite, wo man Fotos angucken kann. Und da kam ganz viel Lebensfreude rüber. So Freude an Bewegung, Freude am Gesundsein, Freude am Schönsein und so. Lebensfreude. Und mir ist eingefallen, Schadenfreude, das hat was mit dem Spielen an Weihnachten zu tun. Schadenfreude ist auch noch so ein Grund zum Freuen. Mir ist aufgefallen, Gründe zum Freuen sind oft Dinge, die nicht zwingend sind, so wie in der Mathematik, wenn vorne das und das steht, dann muss hinten Freude rauskommen. Wenn vorne Weihnachten steht, muss hinten nicht unbedingt zwingend Freude rauskommen. Das kann manchmal auch schief gehen, aber es sind doch oft hinreichende Gründe, das hat mein Mathematiklehrer immer in so einer schönen Weise gesagt, deshalb ist mir dieses Wort noch so präsent, hinreichende Gründe. Und manchmal erinnern wir uns gegenseitig auch daran und sagen, jetzt komm, es ist doch Weihnachten, da musst du dich doch freuen. Oder Mensch, dein Verein hat gewonnen, musst dich doch freuen. Gut, war gestern nicht ganz so toll. Manchmal haben wir die Leute, die wir sehen und dann merken wir, die Stimmung von diesen Menschen passt nicht zu dem Augenblick. Und dann erinnern wir sie daran, Mensch, musst dich doch eigentlich freuen, was ist denn los mit dir? Und so etwas finden wir im Neuen Testament in einem Brief, den der Apostel Paulus an die Philipper geschrieben hat. Ein Brief, der manchmal auch als der Freudenbrief bezeichnet wird, weil eben Folgendes dort steht. Ich lese aus dem Philipperbrief Kapitel 4 die